Werte Hörer, wie wirkt sich der Leihmutterskandal um Jens Spahn und seinen Mann Daniel Funke auf die Union aus? Warum wird gerade in Polen ein groß angelegtes Militärmanöver geplant? Und seit wann versucht der deutsche Verfassungsschutz auf offener Straße AfD-Mitglieder anzuwerben? Das und vieles mehr hatten wir in dieser Woche für Sie im Programm. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Am 18. Juli ist Deutschlands ehemaliger Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von seinem Posten als Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag zurückgetreten. Er wolle von nun an seine Familie priorisieren. Spahn und sein Ehemann Daniel Funke hatten sich kürzlich ein Kind austragen lassen, per in Deutschland verbotener Leihmutterschaft. Vor wenigen Monaten hatte sich Spahn noch offiziell gegen die Legalisierung der Leihmutterschaft ausgesprochen. Einige sehen in seinem Rücktritt eine Reaktion auf innerparteilichen Druck, andere einen verantwortungsvollen Schritt und wieder andere werfen Spahn Doppelmoral und Berechnung vor. Der Politikchef der Plattform News, Ralf Schuler, beschrieb die Lage in der Union.
Jens Spahn gehört unter dem Gesichtspunkt der Durchsetzungsfähigkeit und der machtpolitischen Kaltschnäuzigkeit zweifellos zu den großen Talenten der Union. Sehr viele gibt es davon interessanterweise gar nicht mehr, weil man sich eigentlich gar nicht vor Augen führt, dass auch Machtinstinkt eine notwendige Zutat ist. Und bei der Union gibt es sehr viele Leute, die darauf warten, dass sie von oben irgendwie berücksichtigt werden beim Erwerb von Ämtern. Und Jens Spahn gehört definitiv zu denen, die da sehr aktiv selbst Hand anlegen, dass er Gesundheitsminister geworden ist. Beispielsweise hat er tatsächlich Angela Merkel abgepresst, indem er intern gedroht hat, gegen den damaligen Unionsfraktionschef Kauder anzutreten in einer Kampfkandidatur. Und da Merkel solche Geschichten nicht schätzt, wo sie dann mit einer Blessur rausgeht, sie hätte schon den Kauder durchgekriegt, aber mit weniger Stimmen. Kurz hat sie ihm ein Amt gegeben, eins, was nicht besonders reizvoll ist. Und so ist er dann ins Ministeramt gekommen. Und in dieser Durchsetzungsfähigkeit ist Jens Spahn auch geblieben. Man kann nur spekulieren, warum er eigentlich Fraktionschef geworden ist. Merz und Spahn mögen sich nicht so ganz doll. Wir erinnern uns, beim Kampf um den CDU-Vorsitz ist Jens Spahn auch angetreten, mehrfach gegen Friedrich Merz. Und insofern lag es nicht unbedingt nah. Es sei denn, Merz hat sich an einen alten Machtmove von Angela Merkel erinnert, die Volker Kauder ja zum Fraktionschef gemacht hat, der, als Merkel das erste Mal ihre Kanzlerkandidatur zurückgezogen hat zugunsten von Edmund Stoiber, schon lange, lange her, 2002, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, damals war Kauder derjenige, der Angela Merkel die Botschaft von den damals noch mächtigen Landesfürsten, konservativen Landesfürsten der Union überbrachte. Liebe Angela, du hast kein Vertrauen bei uns, zieh zurück, sonst wird das blutig. Hat sie dann auch sehr schnell erkannt, dass sie da nicht gewinnen konnte. Und diesen Kauder hat sie dann später zum Fraktionschef gemacht und der hat ihr treu gedient über, glaube ich, 13 Jahre am Ende. Und vielleicht hat Merz gedacht, er könne jemanden wie Spahn mit so einem Posten auch einbinden. Man ist ja zur Loyalität gezwungen. Interessant ist natürlich, dass die Parteichefs, Markus Söder, CSU und Friedrich Merz, CDU, den Fraktionschef vorschlagen. Sie können ihn aber nicht absetzen. Also, und da sind wir eigentlich beim eigentlichen Kern des Konflikts. Jens Spahn, nach allem, was ich gehört habe und mit den Leuten aus seinem Umfeld und auch mit anderen in der Fraktion, mit denen ich gesprochen habe, hat tatsächlich gedacht, dass er damit durchkommt. So ein Kind hat ja, wie wir womöglich wissen, einen gewissen Vorlauf. Nicht nur 9 Monate in dem Fall, weil Leihmutterschaft anzubahnen auch sehr komplizierte, langwierige vertragliche Vorabsprachen inklusive beträchtlicher Geldüberweisungen voraussetzt. Jedenfalls hat er tatsächlich es ja minutiös getimt, dass jetzt das Kind direkt nach Beginn der parlamentarischen Sommerpause auf die Welt kommt. Er kann, und da sind wir beim Formalen, nur durch die Fraktion abgewählt werden. Friedrich Merz kann ihm zwar sagen, du hast nicht mein Vertrauen, aber da könnte er sich drüber hinwegsetzen. In dem Falle geht es eben nicht, wenn Merz alle Landesfürsten hinter sich weiß und alle Jens Spahn sagen, du, es ist vorbei, dann sollte man da nicht gucken. Aber Jens Spahn hatte tatsächlich geplant, über die Sommerpause hinweg das Ganze sacken zu lassen. Aufschlag, erster Aufschlag Bildzeitung und dann vielleicht noch hier und da mal irgendwas Sympathisches. Babys sind ja immer sympathisch. Und nach der Sommerpause wäre die erste Sitzungswoche bereits nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt. Da hätte die Union mutmaßlich anderes im Kopf, als sich nun mit der Familie von Spahn zu beschäftigen. Also das hätte ganz gut auch klappen können. Wir haben es vor einigen Wochen gesehen, als der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck, manche erinnern sich noch, war einer der kritischen Corona-Professoren, als der die gleiche Geschichte auch in Amerika durchgezogen hat, gab es keinen öffentlichen Aufschrei. Kann man mutmaßen, dass der vielleicht nicht hoch genug gewesen ist. Ich habe damals versucht, intern anzufragen, ob es nicht wünschenswert wäre, wenn sich wenigstens Regierungsmitglieder an die Rechtspraxis in Deutschland hielten, und bin rüde abgebügelt worden, weil man das natürlich einerseits politisch inopportun fand, andererseits latent homophob oder ähnliches. Es ist einfach Rechtslage, dass es in Deutschland verboten ist, und ins Ausland zu fahren, sich dann einer Technik zu bedienen, die hier aus gutem Grund verboten ist, erschien mir nicht logisch. Damals konnte man das problemlos, wie ich am eigenen Leib erfahren habe, austreten. Das ging jetzt nicht mehr, weil einfach die Lässigkeit, mit der Jens Spahn unterwegs ist, und die Tatsache, dass er sehr, sehr wenig Freunde hat. Also die Machttaktik, die ich vorhin beschrieben habe, führt natürlich dazu, dass mit zunehmender Zeit man immer weniger Freunde hat. Die hat halt dazu geführt, dass er keinen Rückhalt hatte, und dann musste er wohl einsehen, dass es vorbei ist.
Der Journalist Norbert Hering deckte Propaganda auf, die mit fragwürdigen Quellenangaben im Internet über russische Desinformation aufklären will. Vor allem der Spiegel und T-Online stechen diesbezüglich heraus, und zwar durch regelrechte Kampagnen gegen die AfD, in denen behauptet wird, die AfD würde durch russische Online-Netzwerke unterstützt.
Ich bin aufmerksam geworden durch eine Kolumne von Christian Stöcker auf Spiegel Online, in der sehr dezidiert gesagt wurde, wer AfD und BSW wählt, stimmt für Wladimir Putin. Das im Vorspann, im Ausgang war es dann nochmal deutlicher, wer im Herbst wählen darf, dem soll klar sein, dass er für Putin stimmt, wenn er BSW oder AfD wählt. Und dann habe ich geguckt, was die Quelle ist. Man muss ziemlich lang lesen, bis irgendwann hinten steht ein D-Team, also ein Team, das sich D-Team nennt. Das sei ein paar von Freizeitforschern aus den USA, die hätten ihm die Daten zu dieser russischen Kampagne für diese beiden Parteien zugänglich gemacht. Und dann habe ich gesucht, was dieses D-Team ist, und nichts darüber gefunden, abseits von Spiegel und T-Online. T-Online hatte einen ähnlichen Beitrag schon auf dieser Basis. In dem älteren Beitrag von Spiegel Online habe ich dann nochmal eine andere Beschreibung von diesem D-Team gefunden. Im neuen war es ein Kollektiv von Freizeitforschern, in dem älteren war es ein Paar aus den USA, das nicht nur Stöcker, sondern seinen Kooperationspartnern das zur Verfügung gestellt hat. Und die Kooperationspartner heißen Notorious und sind ein Projekt, wo unter anderem das Institute for Strategic Dialogue mit beteiligt ist. Mit dem habe ich mich im Zuge meines Buches zum Wahrheitskomplex näher beschäftigt. Das ist eine sehr wichtige Organisation zur Koordination von propagandistischen Dingen und auch des ganzen Wahrheitskomplexes der EU. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden und bin eben zum Schluss gekommen, dieses D-Team ist etwas, was außerhalb einiger deutscher Medien praktisch nicht existiert, zumindest nicht in Erscheinung tritt, obwohl es aus den USA kommt. Und da habe ich noch festgestellt, es gab in den letzten Wochen auch noch ganz ähnliche Artikel in der FAZ und auch nochmal im Spiegel auf Basis einer ebenso obskuren Quelle, die hieß Antibot for Navalny. Da ist dann ganz klar, dass es einseitig und interessengeleitet ist. Das ist was Antirussisches, wo man aber auch nicht weiß, wer das ist, die angeblich auch russische Propagandakampagnen untersuchen und begleiten. wird aber auch berichtet, als sei es über jeden Zweifel erhaben und auf jeden Fall korrekt. Insofern, da hatte ich dann den Eindruck, da ist eine Kampagne im Gange. Irgendjemand streut das und aus meiner Beschäftigung mit dem Wahrheitskomplex habe ich da eben auch Thesen entwickelt, wer das sein könnte. Es drängt sich auf der Verdacht. Es ist absolut nicht plausibel, dass irgendwelche obskuren Freizeitforschern, dass denen das überlassen wird, russische Propagandaaktivitäten zu untersuchen. Das ist ja ein Riesending, die hybride Kriegsführung. Da ist ja das Militär und die Geheimdienste zur Abwehr drin. Da ist klar, dass da nicht irgendwie ein Freizeitforscherpaar in den USA die deutschen Medien mit den Erkenntnissen beliefern muss, dass es klar, wo das herkommt, dass das eine Tarnorganisation ist. Und das hat der Atlantic Council, also praktisch der politische Arm der NATO, hat es in einer Broschüre schon 2020 ausdrücklich empfohlen, dass die US-Geheimdienste ihre richtigen oder auch erfundenen Informationen nicht direkt an die Nichtregierungsorganisation oder die Medien geben sollten, weil die im Zweifel auch nicht wissen dürfen, wo es herkommt, sondern das über Organisationen wie das Stratcom Center of Excellence der NATO in Riga oder das Hybrid Center of Excellence der EU zusammen mit der NATO in Helsinki. Das sind quasi militärische Organisationen, dass sie das darüber streuen sollen. Und diese Organisationen rühmen sich auch eines riesigen Netzwerks von Journalisten. Man bemerke, Journalisten, Wissenschaftlern und NGOs, die dort angeschlossen seien.
Frankreich, Großbritannien und Polen planen ein Militärmanöver an der NATO-Ostflanke. Polens Ministerpräsident Donald Tusk erklärte, die Übung solle der Vorbereitung auf mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Waffenstillstand oder Friedensabkommen dienen. Frankreich und Großbritannien arbeiten seit Monaten an einer sogenannten Koalition der Willigen, die im Falle eines Friedensvertrages dazu beitragen soll, die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten. Was das geplante Manöver für den Ukraine-Krieg bedeutet, erörterte Günter Greindl, General AD des österreichischen Bundesheeres.
Wenn man also eine Übung ankündigt in der jetzigen Situation, und zwar eine mit immerhin Großbritannien und Frankreich als Teilnehmer, dann ist das natürlich etwas, was die ganze Situation weiter eskaliert. Und es ist die Frage, ob das auch klug ist. Ich verstehe nicht das Rational dahinter, dass man in einer Situation, die ohne dies schon sehr prekär ist und die ja immer weiter sich aufschaukelt, jetzt da noch einmal eine Übung ansetzt an der Grenze, die natürlich auch als Bedrohung aufgefasst werden kann. Weil oft nimmt man Übungen als Vorwand, um Dinge zu vollziehen, die dem Frieden natürlich nicht dienen. Ich glaube, dass da die Polen schon eine zentrale Rolle spielen, weil natürlich die Polen insbesondere die Bedrohungslage durch Russland ganz aktiv wahrnehmen. Ja. Die Frage ist nur, ist diese Wahrnehmung auch rational gerechtfertigt? Und das ist überhaupt das Problem der Koalition der Willigen, dass sie nur auf die militärische Karte setzen und dadurch eigentlich nichts erreichen. Was kommt dann dahinter? Also eine weitere Eskalation, die nur den Krieg in der Ukraine verlängert, ohne konkrete Ergebnisse und ohne Aussicht auf eine Lösung des Konflikts. Denn den Konflikt kann man militärisch sicher nicht lösen. Und das ist ja die Erfahrung, auch meine als Kommandant ehemaliger UN-Truppen. Man muss einfach versuchen, die Wahrheit zu akzeptieren. Und die Wahrheit ist, dass Russland nicht alleine schuld ist an dem Konflikt. Das müssen die Europäer einmal realisieren und das tun sie nicht. In meinen Kriseneinsätzen habe ich immer einen amerikanischen Diplomaten als Berater gehabt. Und von denen habe ich das Sprichwort gehört, it takes two to tango. Ja? Und das stimmt, nicht? Es braucht immer zwei zum Streiten. Und es ist natürlich, solange der Westen sozusagen oder die Koalition der Willigen nicht realisiert, dass auch sie einen großen Teil zur Eskalation beitragen, wird es hier keine friedliche Lösung geben und die militärische auch nicht, sondern es wird nur weiter getötet werden, zerstört werden. Die Ukraine wird weiter leiden, Europa wird weiter leiden, die Russen natürlich auch. Es ist eigentlich eine Strategie, die zu nichts führt. Die NATO selber schätzt ja die Gefahr sehr gering ein, nämlich eines konventionellen Krieges. Man ist sich auch im Westen sogar einig, dass die Kriegführung hauptsächlich auf hybrider Ebene erfolgt. Hybrid heißt, dass es nicht nur militärisch ist oder eher nicht militärisch, sondern eher mit zivilen Mitteln. Das heißt, wenn ich militärisch rüste, erreiche ich gegen den hybriden Krieg sehr wenig. Also ich müsste eigentlich die Sicherheit viel umfassender betrachten. Es gab in Europa eine Zeitenwende zum Frieden, das war in den 90er Jahren, ja, ich erinnere an die Charta von Paris. Da hatten wir also ein Regime, das die europäische Sicherheit insgesamt als Gesamtes betrachtet, als unteilbar unter Einschluss Russlands. Und das haben wir verlassen. Heute wird das vollkommen einseitig gesehen. Also Russland ist sozusagen der Aggressor, der unprovoziert die Ukraine angegriffen hat. Und das ist genau der Knackpunkt, dass man da nicht ehrlich ist, dass es viele andere Gründe auch gibt, warum diese Situation so gekommen ist, wie wir sie jetzt haben.
Was wäre eine gute Sicherheitsgarantie?
Die beste Sicherheitsgarantie für die Ukraine wäre die Rückkehr zu ihrer Neutralität. Ich erinnere daran, dass die Ukraine in den 90er Jahren ihre Neutralität erklärt hat, wohl wissend, dass es ein strategisch sehr neuralgischer Punkt ist und dass der Einfluss auf die Ukraine, wenn er einseitig ist, eben zu einer Krisensituation führt. Die Schutzgarantie des Westens, das kann man normieren, aber ob sie tatsächlich eine wirkliche Schutzgarantie ist, bezweifle ich sehr. Vor allem die Vorstellung des Westens, dass man dann mit westlichen Gruppen eine Art Waffenstillstandslinie in der Ukraine sichert, die ist meiner Meinung nach rational nicht erklärbar. Man kann nicht annehmen, dass Russland 4 oder 5 Jahre Krieg führt, um dann zu akzeptieren, dass genau diese Truppen, die sie eben nicht in der Ukraine stationiert haben wollen, dort stationiert sein. Also ich bin eigentlich entsetzt über diese Irrationalität unserer politischen Führer. Diese ganze Politik hat mit rationaler Strategie zur Erzielung eines Sicherheitsstatus in Europa nichts zu tun.
Das Deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz versucht offenbar, Mitglieder der AfD als V-Leute zu gewinnen. Sie besuchen AfD-Mitglieder zu Hause und fragen höflich, ob das betreffende Mitglied vielleicht Redebedarf hat. Erstmals dokumentiert hat dies nun die Junge Freiheit. Journalist Benedikt Rüß berichtete.
Es war tatsächlich so einfach am hellichten Tag, am vergangenen Mittwoch, dass zwei Mitarbeiter bei diesem AfD-Mitglied vor der Haustür standen und gesagt haben, dass sie über einen Pressebericht aufmerksam geworden sind auf diese Person und ob die Person dann Redebedarf hätte, über bestimmte Geschehnisse zu sprechen. Das war dann auch das Bundesamt für Verfassungsschutz, also nicht das Landesamt. Und die Frage ist natürlich, woher weiß der Verfassungsschutz auch die genaue Adresse von diesem AfD-Mitglied? Das ist jetzt Teil der Recherche, die jetzt auch noch folgt. Auch die AfD hat da Initiativen durch eine kleine Anfrage gestartet. Allerdings bleibt natürlich offen, ob das auch so beantwortet wird. Es ist davon auszugehen, dass der Verfassungsschutz hier auf jeden Fall sich auf das Geheimhaltungsbedürfnis zurückziehen wird und das nicht konkretisieren wird. Allerdings ist nicht mehr als ein Pressebericht über die Person bekannt. Es ist eine nicht wirklich exponierte Person in der Partei. Es gab allerdings einen kleinen Disput, kann man sagen. Und darüber wurde berichtet in der Presse. Und offenbar hat der Verfassungsschutz darin Anlass gesehen, dass diese Person dann einen Redebedarf hat, um über die Partei oder Querelen innerhalb der Partei auszupacken. Die Person kam vom Schuhkaufen tatsächlich für den Urlaub und wurde mehr oder weniger überrumpelt. Also diese zwei Mitarbeiter standen dann in der Einfahrt und die Person hat auch schon geahnt, dass das offiziöse Personen sind. Und relativ schnell haben sie dann auch ihre amtlichen Ausweise, wo dann auch Bundesamt für Verfassungsschutz draufstand, mit Lichtbild. Da haben sie sich so zu erkennen gegeben und dann sehr freundlich darauf hingewiesen, ob denn nicht dieser Redebedarf bestehe. Aber die Person hat das relativ schnell abgewimmelt und gesagt, dass eigentlich alles gut sei. Trotzdem beharrten dann die Beamten darauf, wenn denn doch irgendwie die Entscheidung so ausfallen sollte, dass die Person nochmal reden wolle, dass man dann doch ein Gespräch vereinbaren könne, und haben dann einen Zettel mit einer Telefonnummer hinterlassen. Der Kontext ist da sehr entscheidend, dass eben der Verfassungsschutz durchblicken ließ, dass es da einen Disput geben würde und dadurch entsprechend die Person über die Dinge auspacken wolle, über Interna. Und diese sogenannten Anquatschversuche, von denen die AfD dann auch sprach, hat es schon vermehrt gegeben. Also das ist nicht der einzige Fall, der auch uns bekannt ist. Und immer wieder wird darauf hingewiesen, dass möglicherweise die betroffene Person vielleicht über gewisse Dinge sprechen möchte. Also sie wirkten auch immer sehr klandestin, aber haben auch immer betont, dass keine Nachteile entstehen würden und die Person keine Angst haben brauche. Allerdings waren die Personen auch immer durch diesen Zettel mit der Telefonnummer sehr darauf bedacht, dass jetzt hier nichts an die Öffentlichkeit gerät und es wirklich darum geht, dass die Person isoliert mit dem Verfassungsschutz über gewisse Dinge doch reden wolle. Wir haben dann ja nochmal im Namen dieser Person dort undercover angerufen und durchblicken lassen, dass man sich umentschieden habe. Aber auch da war der Verfassungsschutzmann so ausweichend, dass er gesagt hatte, okay, dann lassen Sie uns doch einen Termin ausmachen, und vermutlich sollte dann auch ein geheimer Ort ausgemacht werden. Das wissen wir auch von einem anderen Fall. Und dann haben wir natürlich sowohl den Mitarbeiter als auch die Behörde selbst damit offen konfrontiert. Der Mitarbeiter war sehr überrascht. Also das Gespräch hat da nur 30 Sekunden gedauert. Und er meinte dann, okay, ich sage dazu nichts, Dankeschön. Denn wir wollten natürlich wissen, auf welcher Rechtsgrundlage dies auch geschehe und wie sie überhaupt auf die Person kommen und was sie da genau vorhaben. Genau das haben wir auch den Verfassungsschutz selbst gefragt, die Behörde. Die war telefonisch zunächst nicht erreichbar, hat dann allerdings doch ganz schnell geantwortet, als offenbar bekannt war, dass es sich hier um eine brisante Geschichte handeln könnte, und hat dann sehr abweisend reagiert und meinte einfach nur, dass der Verfassungsschutz im Allgemeinen zu Angelegenheiten, die etwaige nachrichtendienstliche Erkenntnisse oder Tätigkeiten betreffen, grundsätzlich nicht öffentlich Stellung nimmt.
Hitzetote haben laut Meldestellen in den letzten Wochen für eine Übersterblichkeit in Europa gesorgt. Besonders in den sogenannten sozialen Medien wird heftig gestritten über die Bedeutung der Zahlen und über die Implementierung von Hitzeschutzprogrammen. Der Datenanalyst Tom Lausen beleuchtete die statistischen Modelle hinter der Behauptung.
Die Wissenschaft ist leider nicht die Wissenschaft, sondern da werden nur noch Modelle gemacht. Das heißt also, man modelliert quasi die Hitzetoten. Man nimmt so eine fiktive Fantasiewelt, in der es nur 20 Grad hat. So macht man es jedenfalls beim RKI. Und alles, was drüber ist, da wird dann geguckt, wie viel mehr gestorben ist. Und dann sagen sie, okay, also in dieser Fantasiewelt sind halt mehr gestorben. Es ist eine Fantasiewelt. Wir haben das schon bei Corona gesehen und wir sehen es auch wahrscheinlich in Zukunft immer wieder. Der wirkliche Punkt, den diese Wissenschaftler gar nicht beachten, ist die Todesursache tatsächlich. Also die tun dann so, als hätte die Hitze quasi eine unmittelbare Wirkung gehabt auf die Menschen. Und genau das ist eben nicht bewiesen oder auch gar nicht belegt, sondern man stellt Korrelationen her. Und alles, was wir bei Corona gehört haben, ist immer, wenn Kritiker da waren, dann haben sie immer gesagt, ja, Korrelation ist ja nicht Kausalität. Und genau an diesem Punkt befinden wir uns jetzt auf der anderen Seite. Und das war eigentlich auch schon immer so, dass die Wissenschaft für sich beanspruchen, eigentlich immer nur über Korrelation reden und anderen vorwerfen, das ist so wie mit dem Finger auf jemanden zeigen, während drei andere auf ihn selber zeigen. Das Problem ist, sie arbeiten nicht sauber. Und diese Ungenauigkeit finden wir immer wieder vor. Und damit kann man halt hervorragend Angst machen. Die Leute glauben diesen Mist, ja. Und deswegen passiert das. Ich muss wirklich lachen bei diesen ganzen Aussagen. Es ist alles schlecht und falsch, weil natürlich die Menschen hören ja nicht auf zu sterben in den Sommerwochen an den üblichen Sterbegründen oder Ursachen, an denen sie sonst auch sterben. Das sind natürlich in erster Linie Herzprobleme, die stattfinden. Ich habe mal in den deutschen Krankenhäusern in den einzelnen Bundesländern nachgeschaut. Und ich würde jetzt mal gucken, ob es nicht vielleicht Gründe hat, die vielleicht anders zu beseitigen werden und die ähnlich wie bei Corona sind. Und tatsächlich bin ich fündig geworden, es sind in der Regel Menschen mit Pflegegraden, wenn ich jetzt nur in die Krankenhäuser schaue, die vermehrt in diesen Wochen sterben. Und jetzt muss man gucken, beginnen die Ferien zufällig in diesen Wochen? Da kann ich natürlich klar sagen, ja. Das heißt also, es wäre eine Hypothese zu schauen, ob der Ferienbeginn einen Einfluss auf das Sterbegeschehen in den Pflegeheimen hat. Und ich gehe davon aus, weil zunächst einmal auch Angehörige ja in den Urlaub fahren und vielleicht ihre Verwandten im Pflegeheim nicht mehr besuchen. Und da verorte ich jetzt erstmal auch viele Menschen, die da dann einfach das nicht überleben, beziehungsweise den Lebenswillen aufgeben, weil sie es vielleicht nicht verstehen, weil sie dement sind oder was auch immer. Denn wir reden bei den Pflegegraden in der Regel über sehr schwer vulnerable Menschen, sonst würden sie diesen Pflegegrad nicht haben. Und wenn sie dann im Pflegeheim auch noch sind, dann fällt das natürlich für diese Menschen auf, dass die Verwandten nicht mehr kommen. Das ist also einer der wesentlichen Punkte, dass Ferienbeginn eben damit zusammenfällt mit den Übersterblichkeiten bei den älteren Pflegegraden. Was eben gerade nicht passiert ist, dass bei den Menschen ohne Pflegegrad, die also im Krankenhaus landen und dann versterben, dass dort nicht mehr Menschen versterben. Das heißt also, es muss offensichtlich diese Hypothese genauer untersucht werden, dass Pflegegrade besonders auffällig mehr sterben, wenn denn diese sterben. Und wir können das sogar über die Jahre beobachten. Ich will Ihnen mal Zahlen nennen. Wir sehen 2019, da waren es in diesen Wochen 22 bis 35 in Deutschland, alle Krankenhausgestorbenen in diesen Wochen 62.000 in 2019, in 2021 66.000, in 2022 76.000 und jetzt sind es immerhin in 25 noch fast 70.000 gewesen. Also deutlich mehr als in 2019. Und bei den ohne Pflegegrad, die in diesen Wochen 22 bis 35 gestorben sind, sind es sowieso insgesamt weniger im Krankenhaus. 43.000 in 2019 und jetzt in 2025 sind es nur noch 33.000. Das heißt also, wir reden hier über ein Problem, das sich insbesondere unter den Menschen mit Pflegegraden aufhält. Und oh, da schauen wir doch nochmal zurück. Da sehen wir es doch bei Corona auch, denn da ist das gleiche Phänomen zu sehen. Die vulnerablen Gruppen, die man so toll schützen wollte, mir fällt da nur spontan der Name Lauterbach ein, der da so sagen wollte oder auch Spahn. Diese Leute, die diese Menschen schützen wollten, haben anscheinend entweder überhaupt keine Ahnung oder wollten diese Menschen auch gar nicht schützen, denn die sind vermehrt gestorben und sterben auch vermehrt mit Sterbepeaks auch in diesen Wochen 22 bis 35.
Wegen drohender Wasserengpässe in Deutschland wurde lokal der Wasserverbrauch eingeschränkt. Besonders München tat sich unter dem grünen Bürgermeister Dominik Krause durch Wasserssparzwang und die Androhung unverhältnismäßig hoher Bußgelder hervor. Der Ökonom Professor Stefan Homburg stellte Parallelen zur Corona-Zeit fest.
Wenn mir jemand sagt, Wasser fehlt, dann gucke ich mir an, was sind die Messungen amtlicher Wasserstände? Das ist alles wie bei Corona auch im Internet frei verfügbar. Man kann sich das anschauen. Es ist ein bisschen versteckt und wird in Medien nie zitiert. Und wenn man sich dann Grundwasserquellenstände anguckt, in den langen Zeiträumen, teilweise gibt es da Angaben über Jahrzehnte, dann sieht man, da hat sich eigentlich nichts getan. Also gerade diejenigen, die sagen, dass es eine gewisse Erderwärmung gibt seit Ende der kleinen Eiszeit 1850. Die verstehen natürlich genau, wenn es etwas wärmer wird, dann gibt es auch etwas mehr Verdunstung. Und weil das Wasser nicht ewig oben in den Wolken bleibt, gibt es dann auch mehr Regen. Konkret hat der DWD, also der Deutsche Wetterdienst, eine schöne Karte. Die reicht von 1881 bis heute. Und da sieht man erstens, dass die Niederschläge leicht zunehmen über diesen langen Zeitraum. Und man sieht auch zweitens, dass Starkregenereignisse nicht zunehmen. Und drittens ergibt sich als interessantes Muster, dass die Winterniederschläge stark zunehmen, während die Sommerniederschläge, die aber höher sind als im Winter, leicht zurückgehen. Also es nähert sich so an, wird gleichmäßiger übers Jahr verteilt. Das kann eigentlich überhaupt niemand bestreiten. Es entsteht kein Wassermangel. Es ist auch nicht so, dass Grundwasserspiegel steigen, denn das ist so wie mit einem Glas. Wenn Sie dann mehr Wasser einfüllen, dann läuft das irgendwann über, dann fließt mehr durch die Flüsse ab. Sondern die Grundwasserspiegel, die sind erstaunlich konstant über all die Jahrzehnte. Und egal, wo man guckt, ob im Süden, im Osten, im Norden, im Westen, es gibt keine aggregierten Daten, aber ich habe mir Dutzende Grundwasserquellen angeschaut und nirgends irgendetwas Besorgniserregendes gefunden. Ich habe auch nie in den Leitmedien irgendeine konkrete Zahl gefunden. Das Einzige, was man findet, ist so eine berühmt-berüchtigte Studie, wo Wasserstände, das müssen Sie sich mal vorstellen, aus dem Weltall gemessen wurden. Also es gibt Satelliten im Weltall, die messen aus der unterschiedlichen Schwere von Wasser und Gesteinen, wie viel Wasser es in Deutschland gibt. Und dann entsteht so eine Headline, es sei Wasser in der Menge des Starnberger Sees verschwunden. Das ist komplette Fake-Wissenschaft. Ich brauche keine Satelliten aus dem Weltall, um Wasserstände zu messen, wenn ich abertausende Grundwassermessstellen in Deutschland im Boden habe. Vom Umweltbundesamt gibt es eine sehr schöne Grafik von 1991 bis 2022, die zeigt, dass sich die Wasserentnahme, wie man das richtig nennt, Wasser wird ja nicht verbraucht, ist ja ein Kreislauf, dass sich die Wasserentnahme in Deutschland um mehr als die Hälfte reduziert hat. Also wir verbrauchen jetzt weniger als die Hälfte oder entnehmen weniger als die Hälfte des Wassers, das wir 1991 entnommen haben. Und das hat nichts mit Toilettenspartasten oder so zu tun, sondern im Wesentlichen mit der Deindustrialisierung. Also die großen Wasserentnehmer, Energie, Bergbau und so weiter, die sind jetzt weitgehend geschrumpft worden. Auch die Bauwirtschaft natürlich. Und als Folge davon ist die Wasserentnahme viel geringer als früher, wo es keine Einschränkungen gab. Jetzt Ihre schwierige Frage, warum machen die das? Ja, warum haben sie Corona-Einschränkungen gemacht? Warum haben sie Kinderspielplätze mit Plastiksperrband abgesperrt? Schwer zu sagen. Also ich tue mich bei dieser Motivforschung immer schwer. Aber man kann ganz klar sagen, dass das Weltwirtschaftsforum in Davos vor einigen Jahren den Plan entwickelt hat, den Menschen Dürre zu signalisieren. Es gibt da so ein berühmtes Video von Habecks Vordenkerin Mariana Mazzucato und die sagt, haben wir es geschafft, alle zu impfen? Nein. Haben wir den Klimawandel in die Köpfe gebracht? Nein, zu abstrakt. Aber Wassermangel, das versteht jeder und das ist jetzt eben die neue Agenda.
Berlin ist eine der Hochburgen des Islamismus in Deutschland. Dort besteht und wirkt ein weitreichendes Netzwerk aus Vereinen, Verbänden, Organisationen und einflussreichen Einzelpersonen mit Kontakt unter anderem zur gefährlichen Muslimbruderschaft. Trotzdem fördert der dortige Senat mit 130.000 Euro im Jahr ein muslimisches Seelsorgetelefon. Wenig verwunderlich, betrieben wird es von einem Verein, der Verbindungen ins islamistische Milieu haben soll. Die Hintergründe beschrieb Seyran Atesh, Juristin und Gründerin einer liberalen Moschee in Berlin.
Wir nehmen inzwischen tatsächlich hier in Deutschland, in ganz Europa, die Erfahrung der christlichen Kirchen und der entsprechenden Wohlfahrtsorganisationen als Vorbild. Und es gibt immer mehr auch muslimische Seelsorge in Deutschland. Das ist alles zu begrüßen. Daran gibt es keinerlei Kritik, meiner Ansicht nach. Die Kritik beginnt ja erst an der Stelle, wenn man sich genau anguckt, welche Organisationen das anbieten. Und wenn der Staat eine Organisation wie Islamic Relief fördert, während eine liberale, säkular ausgerichtete und auch eine ja inzwischen seit 9 Jahren existente und relevante Moschee nicht einen Cent dafür bekommt. Da kommen dann Fragezeichen auf. Und zwar nicht, weil ich sage, sie sollen unbedingt uns fördern und andere nicht. Darum geht es doch gar nicht. Es geht einfach nur um die Verbindungen, die diese Organisation eventuell hat. Es wird der Islamic Relief eben nachgesagt, dass sie Bindungen zur Muslimbruderschaft hat. Und das ist für mich der Kernpunkt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber ich habe jetzt gerade in diesem Jahr Akten bekommen vom Auswärtigen Amt, und zwar nach 5 Jahren Klage über die Förderung von Islamic Relief. Und da ist eine ganz klare Situation, nämlich, dass der Bundesrechnungshof dem Auswärtigen Amt im Grunde untersagt hat, weiterhin Islamic Relief zu fördern, weil in dieser Zeit Islamic Relief Deutschland unter anderem vom Verfassungsschutz auch beobachtet und aufgrund von internationalen Informationen eine Verbindung zur Muslimbruderschaft und somit auch Finanzierung von islamistischem Terror nicht auszuschließen war. Und das Auswärtige Amt hat trotzdem weiter finanziert. Also es ist so ein kleiner Skandal oder ein großer Skandal, würde ich sagen. Und nachdem mir diese Akten vorliegen, nur noch ganz wenig geschwärzt, bin ich sehr irritiert darüber, dass Berlin weiterfinanziert, obwohl der Bundesrechnungshof und das Auswärtige Amt ganz klar und deutlich inzwischen zugeben, dass das keine gute Idee war, um das salopp zu formulieren, Islamic Relief zu fördern mit öffentlichen Geldern und vor allem auch das nicht richtig zu kontrollieren. Wir reden hier über 8,45 Millionen Euro, die der Bund gezahlt hat an Islamic Relief in Deutschland. Und wenn das jetzt eingestellt wurde, aus den erklärten Gründen, dann verstehe ich so gar nicht, dass Berlin hier das ignoriert und einfach weiter fördert. Die Bedenken gehen dahin, dass mit dem Geld humanitäre Hilfe geleistet wird. Diese Organisation Islamic Relief sagt ja von sich, wie Sie das beschrieben haben auf der Website, wir sind zuständig für humanistische Hilfe in Krisengebieten. Das ist ja auch alles gut. Aber im Falle von Islamic Relief Deutschland hat nun mal der Bundesrechnungshof und auch das Auswärtige Amt nicht mehr gesichert die Überzeugung haben können, dass die Gelder auch tatsächlich bei der humanitären Hilfe landen und es sind Gelder zweifelhaft und dubios bei Islamic Worldwide gelandet, irgendwo in London. Es geht aus den Akten hervor, dass Bargeld über die Türkei nach Syrien transportiert wurde, ohne dass man irgendeinen Zuwendungsnachweis oder Verwendungsnachweis darüber hätte und nicht weiß, wo die Gelder gelandet sind. Insofern bestehen die Bedenken hier in Berlin genauso. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich auch, dass Menschen, die die Seelsorge in Anspruch genommen haben, durchaus in Einzelfällen auch berichten, dass es da um ein sehr traditionelles Islamverständnis geht und auch Familienbild und Geschlechterverhältnisse. Deshalb geht es auch in Richtung inhaltliche Kritik, wobei wir natürlich nicht sagen können, dass wir jeden Fall der Beratung kennen und sagen könnten, es wird dort in Richtung islamistische Ideologie beraten. Das können wir leider nicht gesichert sagen. Leider sage ich deshalb, weil wäre natürlich schön, wenn wir in irgendeine Form von Kontrollinstanz hätten, was für eine Ideologie hinter der muslimischen Seelsorge da steckt.
Seit Jens Spahn und sein Mann Daniel Funke per illegaler Leihmutterschaft ein Kind gekauft haben, geht ein Sturm der Entrüstung durchs Land. Denn nicht nur die Leihmutterschaft an sich ist illegal, auch die Umstände, mit denen die dafür eingekauften Frauen zu kämpfen haben, sind teilweise katastrophal. Mit welch menschenverachtenden Methoden Kliniken in der Ukraine im Bereich Leihmutterschaft arbeiten, berichtete Lukas Steinwander, Chefredakteur des christlichen Online-Magazins Corrigenda.
Es gibt mittlerweile also Dutzende, ich glaube an die 50 Kliniken, was wir jetzt recherchieren konnten. Und dadurch, dass es halt ein bisschen, ja sagen wir mal, ein zwielichtiges Geschäft ist, gibt es jetzt keine großen offiziellen Zahlen. Los ging das auch schon vor über 2 Jahrzehnten, als halt die Technik aufkam, das zu machen. Ja, das kam ja Ende der 80er, Anfang der 90er. Dann gab es in Osteuropa, auch in Georgien, Ukraine, Indien früher auch, die haben es dann verboten. Kam das auf als Geschäftsmodell und in der Ukraine ist das nach wie vor trotz des Krieges aktiv und wir hatten uns eine Klinik angeschaut und die Klinik wirbt damit, dass sie bereits, also stand letztes Jahr, 18.000 Kinder auf diese Weise ja vermittelt hat, muss man sagen. Man muss sich das so vorstellen, wer schon mal ein Auto gekauft hat, der kann sich das ein bisschen vorstellen. Man tritt in Kontakt mit diesen Händlern, die sind auch ganz professionell in mehreren Sprachen, die haben auch Anwälte, die auf deutsches Recht spezialisiert sind und dann wird man dort wirklich beraten und man kriegt dort quasi Angebote, ja. Also man kann da verschiedene Pakete buchen und das reicht dann in der Ukraine, das geht dann so los, also bei dieser Klinik ab 50.000 Euro. geht dann inzwischen auch hoch bis 150.000 Euro. Da wird man dann tatsächlich an die USA auch verwiesen, also von der Ukraine aus. Und ja, so geht das los und dann wird man halt beraten und kann verschiedene Pakete wählen, je nach finanzieller Kraft, die man hat. Man muss einmal hinfahren, gibt je nachdem Samen ab und Eizelle oder man muss eine zweite Frau, eine Eizellspenderin dazu kaufen. Das kostet dann mehr. Und dann ist es ganz quasi unmenschlich wird es dann, wenn es darum geht, dass man selektiert. Und zwar nicht nur in dieser Klinik eben nicht nur vor der Geburt, sondern dann auch nach der Geburt. Wenn man das höchste Paket kauft, gesunde Generation, gesundes Kindpaket, das kostet dann weit über 100.000 Euro auch, da hat man ein Rückgaberecht selbst des geborenen Kindes. Ja, und dazu hatten wir dann auch näher recherchiert und gefragt, was passiert denn mit den Kindern, die geboren sind. Und da haben die natürlich geschwiegen. Wir haben dann rausgefunden, das können wir aber nicht belegen, dass es da dann Waisenhäuser gibt, ja, wo viele dieser Kinder dann in unwürdigen Verhältnissen leben müssen. Man kriegt einen Katalog von Eizellspenderinnen, also die sind ja die genetischen. Die Leihmutter ist ja nicht genetisch mit dem Kind verbandelt, sondern die Eizellspenderin. Und da kriegt man dann quasi einen Katalog vorgelegt, also mit Frauen. Und die haben halt dann verschiedene Phänotypen. Also der eine hat blaue Augen, der andere braune Haare. Und dann kann man halt, der andere hat ein rundliches Gesicht, der andere hat ein schmaleres Gesicht. Und da wählt man dann aus. Das ist in dem Sinne Design, ja. Aber noch wird da jetzt nicht genetisch was verändert im Design. Aber man kann anhand der Einzelspenderin eben eine Vorselektion wählen, genau. Man kriegt dann die Frage, das ist eine der ersten Fragen, die unser Reporter da gestellt bekommen hat, welches Geschlecht. Dann sagt man Junge oder Mädchen. Beim billigsten Paket kann man das nicht wählen. Meistens werden mehrere Eizellen befruchtet, also es entstehen menschliche Embryonen. Ich glaube, ab der ersten Woche kann man sehen dann, welches Geschlecht das hat. Ja, und die anderen, man kann die einfrieren lassen für Geschwisterkinder oder wenn es doch nicht klappt. Oder die werden an die Forschung verkauft oder die werden getötet. Eine Leihmutter, die wird ja nicht auf natürlichem Wege schwanger. Das heißt, da würde sich ja der Körper vorbereiten an der Frau. Da werden bestimmte Hormone ausgeschüttet. Das ist ja eine hohe Anstrengung für den Körper. Und bei einer Leihmutterschaft wird sowohl für die Eizellspenderin als auch die Leihmutter, die werden quasi mit Hormonen vollgepumpt. Und die Risiken gehen bis zu zum Beispiel Brustkrebs. Dann die weiteren Risiken sind auch psychische Risiken, ganz enorme psychische Risiken, sowohl während der Schwangerschaft als auch danach. Während der Schwangerschaft und vor allem bei der Geburt wird ja das sogenannte Kuschelhormon Oxytocin in großen Mengen ausgeschüttet, was halt auch diese Schmerzen überwinden lässt und dass halt die Liebe und Bindung zu dem Kind entsteht. Ja, aber das Kind wird dann einfach weggenommen, was ja bei allen Hundezüchtern ein Skandal wäre, da darf man die Welpen nicht einfach wegnehmen, wird hier gemacht. Und für die Leihmutter ist das natürlich auch in vielfacher Weise ein Schock. Und diese nachgeburtlichen Depressionen und anderen psychischen Krankheiten, die sind bei Leihmüttern überdurchschnittlich häufig. Und es gibt natürlich, was man auch sagen muss, der wirtschaftliche Druck. Ja, in der Ukraine ist das durchschnittliche Bruttoeinkommen 5, 6, 700 Euro. Und ich habe ja gerade schon die Preise genannt. Die höchsten sind mittlerweile auch in der Ukraine bei über 100.000 Euro. Die Kliniken verdienen halt das meiste Geld, aber die Frauen versuchen dann halt davon auch was abzubekommen. Und die tun das meistens gerade in der Ukraine nicht freiwillig.
Eine ehrliche Aufarbeitung der Corona-Verbrechen lässt nach wie vor auf sich warten. Die größten Verstöße gegen Grund- und Menschenrechte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verschwinden immer öfter hinter neuen Krisenfeldern. Krieg, Wirtschaft, unlauterer politischer Wettstreit. Doch trotzdem kommen stets neue Details zur Corona-Politik ans Licht. Diesmal in Sachsen. Dort wurden Menschen in Zwangsquarantäne gebracht, darunter ein 14-jähriger Junge. Der BSW-Landtagsabgeordnete Jens Henschel-Töricht berichtete von der politischen Verantwortung und der Aufarbeitung.
Die Staatsregierung hat am 17. Juli auf eine kleine Anfrage eines Landtagsabgeordneten antworten müssen, dass vom 29. April 2021 bis zum 9. Mai 2021 ein 14-Jähriger untergebracht worden ist in einer Landeseinrichtung in Dresden, weil er sich an die Quarantäneanordnung nicht gehalten hat. Die rechtliche Begründung wird hergeleitet aus dem Infektionsschutzgesetz und insgesamt sind in Sachsen 4 Personen betroffen gewesen, die quasi dann zwangsuntergebracht worden sind. Der 14-Jährige, das ist jetzt quasi das herausgehobene Beispiel, weil es sich eben um einen jungen Menschen, um einen Jugendlichen handelt. Aber 3 weitere Personen waren betroffen im Alter von 21, 26 und 62 Jahren. Das musste der CDU-Innenminister Armin Schuster jetzt quasi preisgeben. Die Antwort ist vom 17. Juli, also erst wenige Tage her, so dass wir jetzt quasi mit weiteren kleinen Anfragen nachgefragt haben, wer das Verfahren veranlasst hat, welches Gericht beteiligt gewesen ist, ob der Jugendliche einen Rechtsbeistand hatte, ob Jugendamt, Sorgeberechtigte einbezogen wurden und vor allen Dingen natürlich auch, welche gesundheitlichen und psychischen Folgen möglicherweise die Unterbringung hatte. Das ist jetzt die Thematik von weiteren kleinen Anfragen. Und wir haben natürlich als BSW-Fraktion einen Suchaufruf verfasst und veröffentlicht, wo wir den Betroffenen oder die Betroffenen gerne bitten, mit uns in Kontakt zu kommen, weil uns natürlich an ihrer Sicht der Dinge gelegen ist. Also was waren die konkreten Gründe? Wie hat sich das Ganze im Ablauf gestaltet? Aber natürlich auch, was waren die Folgen da davon? Diese Unterbringung war in Dresden am Hammerweg 26. Und das ist ein Objekt, wo quasi auch das Oberlandesgericht Dresden, die Landesdirektion Dresden und die Polizeidirektion Dresden diese Liegenschaft nutzt. Und in der Antwort musste quasi der Innenminister auch eingestehen, dass die Anschaffung für diese Liegenschaft, für dieses Gebäude über die Polizeidirektion Dresden gelaufen ist. Von daher ist es naheliegend, dass auch die Landespolizei mit der Überwachung dieser Zwangsunterbringung beauftragt war. Die Antwort heißt da, dass zum Beispiel Kühlschränke, Waschmaschinen, Wäschetrockner und Kleinküchen seitens der Polizeidirektion Dresden verausgabt worden sind. Wir sprechen da über 19.230 Euro und weitere Kosten sind aber momentan nicht belegbar, weil die Staatsregierung nicht mehr in der Lage ist, diese Kosten zu verifizieren, was natürlich auch sehr fraglich ist.
Quarantäneverweigerer sollen auch in psychiatrischen Kliniken untergebracht worden sein.
Wir hatten genau dieses Thema in einer der letzten Untersuchungsausschusssitzungen, wo Professor Matysek das in den Raum gestellt hat, dass es ja diesen Erlass gab. Und der wurde natürlich von Seiten der CDU und SPD sofort negiert. Er solle das belegen, er solle das beweisen. Und das stimmt alles gar nicht. Und ja, zu Recht wurde dann natürlich das Dokument geleakt. Und da heißt es ja, mit Erlass vom 8. April 2020 nachmittags beauftragte uns das SMS, also das Sozialministerium Sachsen, das auch das Gesundheitsministerium ist, 6 Plätze für nichtmedizinische Quarantäneverweigerer einzurichten und ab dem 9. April 2020 vorzuhalten. Und beauftragt war das sächsische Krankenhaus Arnsdorf. Die Gesundheitsministerin Petra Köpping, die meinte natürlich dann, das war nur ein internes Verfahren und man hat das ja zurückgenommen und das kam nie zum Tragen, was aber insofern auch wiederum falsch ist, weil dieser Erlass erst am 11. April wieder aufgehoben worden ist. Also mindestens vom 9. April bis zum 11. April 2020 hatte dieser Erlass Gültigkeit und das ist natürlich erschreckend.
In Ungarn baut Peter Monzsor den Staat grundlegend um. Benze Bauer erläuterte, ob damit die Rechtsstaatlichkeit gestärkt oder die Demokratie gefährdet wird.
Die neue Regierung hat sich jetzt einer politischen Innovation bedient. Sie hat immer wieder deutlich gemacht, dass sie sich wünscht, dass es einen neuen Staatspräsidenten auch gäbe. Sie argumentiert, dass sie eine Zweidrittelmehrheit bekommen hat bei den Wahlen am 12. April und sie argumentiert auch, dass 60-70% der Bevölkerung auch der Auffassung sind, dass der bisherige Staatspräsident Tomasz Sulyok zurücktreten sollte. Dieses Ansinnen wurde vom Ministerpräsidenten mehrfach formuliert, auch öffentlich, auch gegenüber Tomasz Sulyok auch im privaten Gespräch. Und dieser Rücktritt ist nicht erfolgt. Ganz im Gegenteil hat sich der Staatspräsident zunächst an die Venedig-Kommission des Europarats gewandt und dann auch eine erfolglose Eingabe an das Verfassungsgericht versucht. Und die Absetzung des Staatspräsidenten erfolgt jetzt mit einer Einzelfallgesetzgebung, nämlich durch den lapidaren Satz in der 17. Novelle der Verfassung, dass Ich zitiere, die Amtszeit des amtierenden Staatspräsidenten endet nach des Inkrafttretens dieser Grundgesetznovelle. Das bedeutet, wir haben es mit einer beinharten Einzelfallgesetzgebung zu tun. Und der Staatspräsident hat auch nicht die Möglichkeit, diese Grundgesetznovelle dem Verfassungsgericht zur materiell-rechtlichen Prüfung vorzulegen. Denn diese Möglichkeit wurde noch von der Orbán-Regierung, von der damaligen Parlamentsmehrheit im April 2013 durch die damals vierte Grundgesetznovelle unterbunden. Die damalige Regierung von Viktor Orbán hat stipuliert in einer Grundgesetznovelle, der vierten Grundgesetznovelle in Kraft getreten im April 2013, dass das Verfassungsgericht Bestandteile der Verfassung und die Verfassung selbst und auch Novellen der Verfassung nicht materiell rechtlich prüfen darf, nur formalrechtlich. Der Staatspräsident hätte jetzt eine formalrechtliche Prüfung anberaumen können am Verfassungsgericht, aber es gibt keine Zweifel, dass diese Grundgesetznovelle am 13. Juli tatsächlich im ordnungsgemäßen Verfahren verabschiedet worden ist. Und so hat er selbst diese Novelle am letzten Samstag, dem 18. Juli, abgezeichnet und damit auch seine eigene Abdankung abgezeichnet. Die TISA argumentiert, dass sie eine Demokratisierung des öffentlichen Lebens dadurch wiederherstellen will, dass sie die bisher amtierende Fidesz-Partei weitmöglichst von der Macht verdrängt. So hat sie argumentiert beim Staatspräsidenten, dem sie eine Nähe zu Viktor Orbán vorwarf und eine parteipolitische Gesinnung. Das ist nicht ganz zutreffend, denn das war der erste Staatspräsident, der keiner Partei angehört hat in Ungarn nach der Wende. Und so argumentiert sie auch bei den Abgeordneten. Sie sagt, die Macht sei zu begrenzen und es solle keine Machtakkumulation geben. Aber sie handelt ganz genau im Gegenteil. Denn die Begrenzung der Abgeordnetenmandate auf 12 Jahre ist ein beinharter Zensus. Das ist eine Einschränkung der passiven Wählbarkeit von ungarischen Staatsbürgern. Und natürlich betrifft es die Abgeordneten der Opposition jetzt stärker, weil Fidesz eben viele Leute sind, viele Abgeordnete, die schon jahrelang Abgeordnete waren. Die Fidesz-Fraktion umfasst 44 Mitglieder und nur 22 davon könnten bei der nächsten Wahl antreten. Bei den anderen Oppositionsparteien sieht es ähnlich aus. Und Überraschung, nur bei der TISA-Partei können alle 141 Abgeordneten noch einmal antreten, sogar noch zweimal, weil sie ja alle Neulinge sind. Das ist jetzt auch fraglich, ob es eine Einzelfallgesetzgebung sein könnte. Die Personen sind zwar nicht namentlich definiert, aber es ist eine geschlossene Gruppe, so sagt die Rechtswissenschaft, die ziemlich klar definierbar ist. Und da das alles schon seit 1990 gelten soll, haben wir es hier wiederum mit einer rückwirkenden Einzelfallgesetzgebung zu tun, die unter Juristen zumindest umstritten sein müsste.
Richter dürfen künftig höchstens 70 Jahre alt sein.
Richtig, auch hier muss genannt werden, dass personelle Veränderungen anstehen sollen. In der Lesart von Peter Modjer, die personelle Veränderung soll eben sein, möglichst weite Teile des Verfassungsgerichts neu besetzen zu können. In Ungarn gibt es 15 Verfassungsrichter. 5 gehen jetzt damit in Pension, 4 wegen der Altersgrenze und eine 5. Person muss abdanken, weil die Wählbarkeit nachträglich entfallen ist. Das Gesetz über die Wählbarkeit des Verfassungsgerichts stipuliert, dass man nur dann wählbar ist zum Verfassungsgericht oder eben dort sein Amt ausüben darf, wenn man auch sonst die Wählbarkeit fürs Parlament erfüllt. Dieser Verfassungsrichter war schon Abgeordneter gewesen, 12 Jahre, und indirekt greift die Regelung auch bei ihm dann ein. Also 5 Verfassungsrichter gehen. Modjer kann mit seiner Parlamentsmehrheit jetzt 5 neue bestellen, also die Komposition des Gerichts in seinem Sinne ändern. Das ist personell zu sagen, aber inhaltlich ist zu sagen, dass es auch positive Seiten dieser Novelle gibt. Das Verfassungsgericht wird stärkere Kompetenzen erhalten. Es bekommt jetzt wieder sein Prüfungsrecht zurück bei Finanzangelegenheiten und kann auch selbst seinen Präsidenten wählen. Die Amtszeit wird von 12 auf 9 Jahren gesenkt in der Zukunft und eine Wiederwahl ist nicht mehr möglich. Also das sind vielleicht auch die positiveren Seiten dieser Novelle.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Ich verabschiede mich für einige Zeit in den Urlaub. Den nächsten Wochenrückblick präsentiert Ihnen mein Kollege Gernot Danowski. Mitte August hören wir uns wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Mayer.